Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer ganz besonderen Folge von Limo, unserem Podcast. Wir lassen Sie heute am Brandenburger Hofgespräch teilhaben. Energiemangel, explodierende Energiekosten. Welche Konsequenzen müssen wir ziehen? Dass ein dringender Handlungsbedarf besteht, ist uns allen klar. Wer heizt schon, wer noch nicht, ist sicher auch in Ihrem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis eine heiß diskutierte Frage. Doch was bedeuten die explodierenden Energiekosten für die Wohnungswirtschaft, für die Mieterinnen und Mieter? Wer kann die Kosten dafür noch tragen und ist mit den Kostensteigerungen unsere Volkswirtschaft und oder sogar vor allem unser sozialer Friede bedroht? Wie verzweifelt sind die Menschen, wie sehr die Unternehmer? Ulrike Trampe, Journalistin, Moderatorin und ehemalige Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft, sprach am 21. September mit ihren Gästen über dieses heiße Thema. Axel Gedaschko, GdW-Präsident, Lars Ernst, Managing Director der Arealbank AG, Jutta Gurkmann, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Ringo Lottig, Vorstand der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft EG und Dr. Jan Witt des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Im ersten Teil des Brandenburger Hofgesprächs wird vor allem die Verzweiflung ob der aktuellen Situation deutlich. Sowohl seitens der Menschen, der Verbraucherinnen und Verbraucher und Mieterinnen und Mieter. Es wird von einem Krisenmodus gesprochen, wie wir ihn noch nie hatten. Der GdW-Präsident fordert eine Gaspreisdeckelung, andere erwarten die Strompreisbremse. Es werden Entscheidungen von der Politik gefordert, mit dem Verweis, unser Land brodelt.
Die Quintessenz ist, im Moment wird zwar auf Bundesebene viel gedacht, aber es wird in Friedenszeitenkategorien gedacht und wir sind in einem Wirtschaftskrieg. Und die Antworten sind bei weitem nicht ausreichend, um das irgendwie annähernd nur zu kompensieren für die Menschen und für die Unternehmen, was hier passiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken jetzt schon, es wurde heiß diskutiert, auch mal emotional. Die Angst um volkswirtschaftlichen und sozialen Frieden wird mehr als spürbar. Welche Sorgen treiben die Diskussionsteilnehmer um? Wie begegnen sie diesem Thema? Vor allem aber, was fordern die Teilnehmenden von der Politik und welche Lösungsvorschläge haben sie selbst? Kommen Sie dazu zum Brandenburger Hofgespräch und lauschen Sie den Experten zum Thema explodierende Energiekosten. Nun geht es also endlich los. Ohren auf, Limo on. Herzlich willkommen zu Teil 1 des Brandenburger Hofgesprächs. Ich bin Iris Jacherz, die Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft.
Wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema, ein hochexplosives Thema. Energiemangel, explodierende Energiekosten. Welche Konsequenzen müssen wir ziehen? In der Zwischenzeit fragen wir uns, ist es nur ein Sturm, wird es ein Tsunami oder bleibt es ein Hurricane, der da auf uns zurollt? Wir haben mit stark gestiegenen Energiepreisen zu tun. Und zwar wir in der Definition nicht nur die Mieter, sondern vor allen Dingen auch die Wohnungsunternehmen, die Energieversorger und viele angrenzende Bereiche der Wirtschaft auch. Wir werden jetzt im kommenden Gespräch über Liquiditätsengpässe, über drohende Insolvenzen und noch viele weitere Aspekte diskutieren. Ich habe hier am Tisch aus sehr, sehr unterschiedlichen Perspektiven Experten am Tisch, die ich nach und nach vorstellen möchte. Ich möchte mit Frau Jutta Gurkmann starten. Sie ist in der Verbraucherzentrale Bundesverband verantwortlich für die Leitung Verbraucherpolitik. Frau Gurkmann, wie haben sich in Ihren Mitgliedsunternehmen in den Bundesländern, die ja in der Verbraucherzentrale Bundesverband gebündelt sind, Ansprachen sowohl inhaltlich als auch von der Frequenz verändert?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können. Ja, wir spüren an allen Ecken und Enden, dass diese Energiepreiskrise, und für Verbraucherinnen und Verbraucher geht es ja weit über eine Energiepreiskrise hinaus. Das ist eine generelle Preiskrise fast schon, weil sie neben der Energie auch andere Sektoren ganz stark betrifft. Das hat zu einer deutlich höheren Frequentierung der Anfragen und auch Beschwerden bei unseren Verbraucherzentralen geführt. Die Taktung hat da nochmal deutlich eine Steigerung erfahren. Und nicht nur von der Anzahl her merkt man, dass sich das Geschäft intensiviert, sondern auch tatsächlich die Verzweiflung von Verbrauchern und Verbrauchern wird immer deutlicher. Es ändern sich auch ein Stück weit die Verbrauchergruppen, die zu uns kommen. Es gibt zum Beispiel Hinweise darauf, dass in manchen Verbraucherzentralen deutlich mehr Rentnerinnen und Rentner kommen und auch unterschiedliche Fragen stellen. Also da, wo früher etwa eine Beratung gefragt war nach sinnvollen Produkten, geht es jetzt oftmals mehr um die Analyse natürlich von Preiserhöhungen, Vertragsanalysen, aber es geht mittlerweile auch ganz stark darum, in die Schuldenpräventionsberatung zu gehen oder in die Überschuldungsberatung. Das merken wir schon sehr deutlich. Und wie gesagt, auch die Stimmung verändert sich sehr. Ich hatte gerade von Verzweiflung gesprochen, die sehr deutlich wird. Und dieses ganze Bündel quasi an Emotionen, die Betroffenen in die Verbraucherzentralen bringen, ist natürlich auch eine immense Last für unsere Kolleginnen und Kollegen, die eben jeden Tag vor Ort die Beratung leisten.
Vielen Dank, Frau Gurkmann. Da sind einige Aspekte drin, die wir mit Sicherheit gleich nochmal weiter vertiefen werden. In der Vorstellungsrunde möchte ich jetzt sehr herzlich hier am Tisch begrüßen Axel Gedaschko. Er ist Präsident des KDW. Hat im Augenblick, glaube ich, eine sehr ambitionierte und sehr schwierige Lobbyarbeit hier im politischen Berlin auch zu leisten. Wie geht es Ihren Mitgliedsunternehmen im GDW, die ja sich zusammensetzen aus der kommunalen Wohnungswirtschaft, der klerikalen Wohnungswirtschaft, den Genossenschaften und einigen öffentlichen, damit auch börsennotierten Unternehmen?
Ja, wir sind Zeitzeuge. Ich komme von der Küste, da gibt es den Begriff einer Springflut. Das bedeutet, man hat eine normale Flut, man hat vielleicht noch Sturm obendrauf und dann steht der Mond noch richtig, nämlich falsch. Das bedeutet, es gibt besonders schnell auflaufendes Wasser. Und wie bei auflaufendem Wasser das so ist, dann gibt es einige, die sind noch weiter oben am Fluss und welche, die sind weiter unten am Fluss. Und das ist so die Diskrepanz auch im Erleben der Wohnungswirtschaft. Einige haben noch Altverträge, die spüren noch gar nicht, was wirklich passiert. Und dann gibt es viele andere, die haben aber schon die neuen Verträge und die Hitliste reicht bis Steigerungen von 1020%. Das ist in Gifhorn. Wir haben aber auch in Hessen Fälle, wo wir die 1000% überschritten haben. Und das sind Situationen, wenn beispielsweise eine Genossenschaft sagt, was davon gebe ich denn jetzt an meine Mitglieder weiter? Ich weiß ganz genau, diese Mitglieder sind nicht finanziell in der Lage, das zu wuppen. Und wir haben auch Post aus Wolfenbitterfeld beispielsweise. Dort sitzen die Rentner in der Beratungsstunde und weinen, weil sie das, was sie bezahlen müssen an Fernwärmekosten, nicht mehr bezahlen können. Die Quintessenz ist, im Moment wird zwar auf Bundesebene viel gedacht, aber es wird in Friedenszeitenkategorien gedacht und wir sind in einem Wirtschaftskrieg. Und die Antworten sind bei weitem nicht ausreichend, um das irgendwie annähernd nur zu kompensieren für die Menschen und für die Unternehmen, was hier passiert.
Auf die Konsequenzen und was wir vielleicht am Abschluss unseres Gespräches fordern können, vielleicht auch einen Konsens finden, bin ich sehr gespannt. In unserer Runde weiter begrüßen möchte ich Ringo Lottig. Er ist Vorstandsvorsitzender der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft, eine eingetragene Genossenschaft. Sitzt am Tisch hier aus der Unternehmerbrille. Chemnitz im Bundesland Sachsen hat mit Sicherheit da auch nochmal ganz spezielle Anforderungen und Aufgaben. Herr Lottig, wie geht es denn Ihrer Genossenschaft beziehungsweise wie geht es Ihren Mitgliedern?
Ja, also vielen Dank für die Einladung. Wie geht es uns als Genossenschaft oder den Mitgliedern? Das unterscheidet sich nicht sehr viel von dem, was wir bisher besprochen haben. Die Belastungen in der Wohnungswirtschaft, aber auch für die Genossenschaften, natürlich auch für uns und speziell für die Mieter und für die Mitglieder, die nähern sich einem unerträglichen Maß. Unerträglich ist es emotional schon, weil wir keine Lösungen erkennen, außer inkontinente Vorschläge, aber sie nähern sich diesem Thema und es bezieht sich nicht nur auf das alleinige Wort der Energie. Die Spannbreite dieser Themen, die reichen von mittelbaren und unmittelbaren Investitionshemmnissen, was uns betrifft. Die gehen weiter über Preissteigerungen in nicht gekanntem Maße im Dienstleistungs- und Lieferantensektor. Bis hin auch zu, das muss man sagen, dem einen oder anderen Trittbrettfahrer, dessen Chance größer wird. Und die gipfeln dann letztendlich in kommenden Betriebskosten, die in völlig ungeahntem Maße teilweise angekommen sind, aber in der Gänze erst ankommen werden. Und das gepaart mit verwaltungstechnischen Belastungen und Besonderheiten, die seinesgleichen suchen. Und das führt letztendlich dazu, dass man Mittel und Kapital bindet und immense Kapazitäten bindet. Das spüren wir in der Genossenschaft wieder. Es bedeutet für uns einen erheblichen wirtschaftlichen Druck, nicht nur für uns als Genossenschaft und für alle meine Mitglieder. Dazu kommt im Speziellen auch unser Thema die Vorfinanzierung. Und das will ich ganz deutlich sagen. Das ist etwas, womit ich nie zufrieden sein kann, dass wir jetzt die Energiekosten vorfinanzieren, auch einen Teil davon, was ganz sicher für uns, wir halten das vielleicht als Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft noch ein Stück länger aus, aber für den einen oder anderen Kollegen zu dramatischen Liquiditätsengpässen sorgen wird und erst recht bei unseren Mietern und bei den Mitgliedern zu Liquiditätsschwierigkeiten führen wird. Und diese Gesamtschau, diese Perspektive auf beiden Seiten, die ist schlichtweg unerträglich. Und da muss ich sagen, diese Lösungsvorschläge, da habe ich nur zwei Worte. Es reicht. Das, was mir begegnet im Alltag, da kriege ich selbst jetzt, wenn ich das ausspreche, eine Gänsehaut. Das ist Ratlosigkeit, das ist Wut, das ist Angst, das ist Sorge, Sorge um die Genossenschaft. Sorge um das eigene Wohl und um das eigene Fortkommen. Und wir werden vieles tun. Wir haben vieles getan. Wir werden auch da weiter dazu stehen. Aber eins auch, nicht bis zur wirtschaftlichen Selbstaufgabe der Genossenschaft.
Es sind sehr, sehr viele soziale Aufgaben darin. Es ist sehr, sehr viel Emotionalität in diesem Thema. Ja. Aber Sie haben ja gerade auch schon das Thema Finanzierung angesprochen. In dieser Runde begrüßen möchte ich den Lars Ernst. Er ist bei der Areal Bank, Managing Director Banking and Digital Services. Wie geht's denn der Bank? Werden Sie nervös? Werden die Risikozuschläge schon eingepreist? Wie ist es mit der Nervosität im Markt?
Frau Trampe, erstmal vielen Dank. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz auf Ihre Anmoderation zurückkommen, Sturm. Wir haben es auch am Rande schon an anderen Gremien besprochen. Ich glaube, wir sind in einem perfekten Sturm. Auch wenn wir vor Monaten noch gedacht haben, wir bekommen das irgendwie hin. Aber heute muss man sagen, wir sind in einem perfekten Sturm. Und das Perfide an der ganzen Situation ist, der Sturm kommt aus verschiedenen Richtungen. Wir haben eine Ukraine-Krise, die nicht enden will. Wir haben ein Inflationsregime, wir haben Zinssteigerungen, wir haben immer noch eine latente Corona-Pandemie und jetzt akut, und das ist das, worum wir auch schon gerade gesprochen haben, gehört haben, akut eine Energiepreiskrise, die nicht drastischer sein kann. Das ist etwas, wo wir uns alle mit auseinandersetzen wollen, das tun wir auch gerade und ich glaube, wir dürfen hier keine Denktabus zulassen, sondern alles muss erlaubt sein, alles muss diskutiert werden können. Dafür stehe ich und ich hoffe, das können wir heute auch tun. Sie haben gefragt, wie geht's der Bank? Also grundsätzlich geht's der Bank zunächst erst einmal, gemäß der Aussagen, die wir bisher getätigt haben, gut. Wir sind sehr besorgt um die Situation, um die Energiepreiskrise. Wir sind natürlich sehr intensiv auch damit beschäftigt, mit unseren Kunden darüber nachzudenken und auch zu diskutieren, was sind die Auswirkungen. Jeden Tag, jede Woche kommen neue Erkenntnisse, die wir mit unseren Kunden noch diskutieren. Gleichwohl glaube ich, dass wir als Bank dort gut aufgestellt sind, das auch zu bedienen und auch zu adressieren. Gleichwohl sind wir jetzt auch in einer Situation, wo immer häufiger unsere Kunden auf uns zukommen und uns reden wollen, inwieweit wir denn auch mit Kreditmitteln zur Verfügung stehen, gerade mit kurzfristigen Kreditmitteln. Das wollen wir gerne tun. Da sind wir auch in intensiven Gesprächen mit unseren Kunden, mit unseren Zahlungsverkehrskunden, das auch zur Bewerkstelligung zu ermöglichen.
Vielen Dank. Als weiteren Gesprächspartner in unserer Runde heute darf ich Herrn Dr. Jan Witt begrüßen. Er ist Geschäftsbereichleiter Energieeffizienz und Vertrieb im BDEW. Das ist der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. Ich glaube, Sie haben im Augenblick eine sehr, sehr spannende Aufgabe, weil Sie haben einige, ja, zwischen den Stühlen Funktionen, glaube ich. Und ich hoffe, dass wir im Laufe dieses Gespräches ein paar davon besprechen können. Ich spreche Sie mal direkt an auf Ihre Mitgliedsunternehmen. Wie geht's denen? Wie ist da die Nervosität? Jetzt am Wochenende war ja in Leipzig ein großer Kongress. Wie geht's den Energieanbietern, den Energieversorgern? Und welche Aufgaben sehen Sie am stärksten in den nächsten Wochen noch auf sich zukommen?
Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Um die Frage zu beantworten, wie das unseren Mitgliedern geht. Ich würde sagen, es ist ein Krisenmodus, wie wir ihn noch nie hatten. Und die Tatsache, dass also ein breiter und wichtiger Wirtschaftszweig in Teilen darüber nachdenkt, unter einen Schutzschirm zu kommen, weil es Liquiditätsengpässe gibt, also auch bei den kommunalen Unternehmen, spricht natürlich Bände. Natürlich sieht die Branche einen Großteil Mitverantwortung in der Frage, wie sich die Energiepreise weiterentwickeln. Auch in der Frage sozusagen der politischen Verhandlung darüber, welche Wege beschritten werden müssen und können, um praktisch an dieser Stelle auch zu Lösungen zu kommen. Wir beobachten insbesondere bei den Haushaltskunden, die auch Heizungskunden sind, die auch Wohnungsnutzer sind, natürlich eine ganz große Sorge, wie das weitergeht, wann die Abschläge kommen, wie die Abschläge kommen, ob man einwilligen soll, diese Diskussion, falls zum Beispiel das Angebot kommt, freiwillig Abschläge zu erhöhen. Also sehr viel Verunsicherung. Das hat also schon dazu geführt, dass wir die Servicezentren doppelt so lange pro Kunde aus, also die Zeiten, die in Anspruch genommen werden, sind stark verlängert worden, und auch inhaltlich ist es zunehmend auch, werden soziale Fragen natürlich in den Mittelpunkt gerückt etc. Da sehen wir auch hier in diesem Kreis und in dieser Runde eine gute Plattform, um darüber zu sprechen, wie man letztlich eben auch in so einer Situation Kunden mitnehmen kann und zu Lösungen kommen, die dann auch mittelfristig aus der Krise herausführen. Ein für uns sehr wichtiger Aspekt ist, natürlich kann der Staat nicht alles ausgleichen. Es wird also tatsächlich an der Energiepreissituation Veränderungen geben. Perspektivisch muss man sich darauf einstellen, dass das sozusagen also eine Tendenz ist, die nicht irgendwann mal über den Berg ist und dann fallen wir wieder. Das ist eine langfristige Sache, die organisiert werden muss. Und da glauben wir, dass auch wichtig und notwendig ist, dass man die Investitionen nicht vergisst. Ich glaube, das ist für die Wohnungswirtschaft genauso wichtig, wenn Liquiditätsengpässe da sind, weil die Energiekosten so hoch sind. Fehlt es an anderer Stelle, um eben tatsächlich zu investieren. Für uns heißt es, sich hinaus, heraus investieren aus der Krise. Und das ist aber auch eine staatliche Aufgabe zu erkennen. Dass man also nicht sagt, Gewinnabschöpfung oder alle möglichen Dinge, bis es quietscht, sondern eben schaut, was passiert eigentlich mit den Mitteln? Wird reinvestiert? Schaffen wir den Ausbau der Erneuerbaren? Denn wir haben ja letztlich auch Ziele, die in Richtung Klimaschutz, Energieeinsparung, Energieeffizienz gehen.
Da würde ich gerne direkt mal den Herrn Lottig als Unternehmer hier am Tisch eine Nachfrage stellen. Sie haben in Ihrer Genossenschaft ungefähr 4.500 Wohneinheiten. Laut Geschäftsbericht 2021 sind Ihre Investitionen sowohl in die Sanierung als auch in den Neubau ungefähr pari pari gleich. Wenn Sie jetzt auf diesen Herbst zusteuern und Ihr Kapital betrachten, können Sie überhaupt noch Investitionen in Sanierungen auslösen? Können Sie überhaupt den Neubau noch durchführen?
Ich habe noch nie so schnell 500 Wohnungen dazu bekommen wie jetzt. Es sind 5.000 Wohnungen. Aber ja, kann ich noch Neubau investieren und Instandhaltung, Modernisierung? So wie Dr. Witt das sagte, vom Grundsatz her schließt sich das aus, dieses Thema komplett auszublenden, weil dann würde ich stehen bleiben und ich muss ja auch einschätzen, in welchem Markt ich mich bewege. Ich habe eine Genossenschaft in Chemnitz in einem klassischen Mietermarkt. Das ist auch so immer wie mein wiederkehrender Appell. Unser Verbandspräsident, der Axel Gedaschko, der steht für das gesamte Bundesland. Und wir haben einen unterschiedlichen Markt. Und die Wahrnehmung in der Politik, die ist sehr oft an dieser Stelle, ich komme auf Ihre Frage zurück, sehr oft aus dem Blickwinkel des Vermietermarktes. Aber in diesen Vermietermärkten wohnen schlichtweg ein Viertel unserer Menschen. Ich vertrete diesen Markt, wo drei Viertel der Menschen wohnen. Und warum sage ich das? In solchen Situationen wie heute kommt eine klassische Fluktuation am Wohnungsmarkt, naja, ich will nicht sagen zum Stehen, aber sie geht in einen Siruptopf und die klassische Fluktuation wird natürlich, geht Richtung Stehen bleiben, weil natürlich die Unsicherheit bei der Bevölkerung da ist und die, der Wille umzuziehen oder die Unsicherheiten einfach, also dieser Markt kommt einfach sehr, sehr zum Stehen. Das heißt auch, und jetzt wende ich den Blick auf diesen Markt, in dem ich mich bewege, der Zugriff auf Möglichkeiten, auf Angebote zu platzieren am Markt, der verringert sich immens. Fluktuation besteht in so einer Stadt wie bei uns, wir sind die älteste Großstadt Europas, zu über 90% aus altersbedingten Gründen. Das heißt, unsere Menschen ziehen aus altersbedingten Gründen aus den Wohnungen aus. Das ist der einzigste Fakt, der in dieser Situation sich nicht ändert. Das heißt, das Ausziehen bleibt, aber die Einzugswilligkeit sinkt immens. Wenn Sie dann das wieder paaren mit einem Mietermarkt in einer Stadt, wo Sie ca. 10% Leerstand haben, müssen Sie, wenn Sie weiter überleben wollen, das Angebot hochhalten. Und ich kann es mir und viele meiner Kollegen, die einen gleichen Markt bedienen, es mir nicht erlauben zu sagen, okay, dann fahre ich meine Modernisierung und Instandhaltung mal für 1-2 Jahre runter, kann ich mein Geld halt auch mal mit nichts tun verdienen. Nein, das geht in unserem Markt nicht. Also muss ich an dieser Stelle diesen Part aufrechterhalten. Ich bin sehr froh, dass wir in den vergangenen Jahren stark investiert haben in den Neubau, um unseren Mix zu halten. Wir haben in den letzten Jahren immer pro Jahr ein halbes bis 1% unseres Bestandes erneuert. Das ist etwas, was man in der jetzigen Situation bei diesen Preisentwicklungen, bei Preisangeboten, die im Augenblick noch so sind, wie sie sind, aber ohne Festpreis, mit schwimmenden Preisen, schließt sich ein Neubau schlichtweg aus. Und da ist die Frage gar nicht, habe ich die Mittel dafür oder habe ich sie nicht, sondern ich kann verantwortlich nicht einen Neubau realisieren, wenn ich keinen festen Preis bekommen kann und die Kapazitäten nicht bekomme. Das schließt sich aus. Auch das hat was mit unserer Marktsituation zu tun. Und dann bitteschön soll jeder aufhören zu träumen, so und so viel 100.000 Wohnungen neu zu bauen.
Deswegen jetzt die Nachfrage nochmal an den Herrn Gedaschko. Sie haben einen Überblick über das, was in allen 16 Bundesländern passiert. Das war jetzt ein Unternehmer, eine Regionalsituation. Wie sieht es in anderen nicht genossenschaftlich organisierten Unternehmen und in anderen Bundesländern aus?
Fangen wir vielleicht mal an mit der unterschiedlichen Struktur der Unternehmen selber. Wir haben kommunale Unternehmen, die natürlich über ihren Gesellschafter gehalten werden, beispielsweise in den Hotspots zu bauen. Allerdings stößt auch das an Grenzen, schlicht und ergreifend auf der einen Seite die Bezahlbarkeit dessen, was man heute baut. Es ist, also ich könnte es jetzt noch auseinandernehmen, aber im Durchschnitt in Deutschland 6 Euro muss man am Ende mehr Miete zahlen pro Quadratmeter und Monat, wenn man heute baut, wenn man das vergleicht mit vor 2 Jahren. Damit schießt man sich im Prinzip aus dem Markt raus, den man bedienen will und den gerade auch kommunale Unternehmen bedienen wollen. Dann haben wir ein zweites Thema, auch natürlich getrieben durch die aktuelle Situation. Ich hatte gerade mich mit einem großen Bauunternehmer unterhalten, der viel für unsere Unternehmen baut. Und er sagt, ich kriege kein Stahl, ich kriege keine Ziegel, ich kriege keine Steine. Das heißt, diese Situation der Energiepreise wirkt sich auch aus auf die Hersteller und die Hersteller beliefern uns und wir kriegen diese Ware schlicht und ergreifend nicht. Ich nehme das Beispiel Wärmepumpe. Wir sind sozusagen mehr oder weniger ja gehalten, Wärmepumpen jetzt auch einzubauen, was ja grundsätzlich auch sinnvoll ist. Bloß das ist ein Produkt, was ich nicht kriege. Ja, also Mindestwartezeit 12 bis 20 Monate. Und dann ist es, ich sag's mal, voraussichtlicher Liefertermin. Bloß Sie können, wenn dann das Haus fertig ist, muss warmes Wasser zumindest funktionieren, wenn Sommer ist. Und wenn die Wärmepumpe nicht da ist, Pech gehabt. Also das sind die tatsächlichen Situationen, mit denen sich unsere Unternehmen auseinandersetzen müssen. Und deshalb unterm Strich, schon bevor jetzt diese akute Situation obendrauf kam, haben 70% unserer Unternehmen gesagt, sie stellen das Neubauen komplett ein oder schieben es, 70%. Und ich vermute mal, aufgrund dieser Liquiditätsgeschichte, die Ringo Lottlich auch schon angesprochen hatte, werden das noch mehr Unternehmen sein. Und auch die jüngsten Meldungen gehen alle in diese Richtung. Als wir mit unserer Botschaft rauskamen, das war schon vor einigen Monaten, da haben viele noch gesagt, das wäre Alarmismus. Ich hätte gerne Unrecht gehabt, aber es bestätigt sich leider.
Herr Dr. Witt, wenn wir jetzt tatsächlich mal konkret in Richtung Gaspreisdeckelung gehen, geht es ja auch um Anreizsysteme. Deswegen waren die Fragen von mir gerade auch vorgeschaltet. Wie viele Investitionen in Sanierung, Neubau sind noch möglich? Es gibt ja auch das Wort worst first. Die schlechtesten energetischen Immobilien zuerst sanieren, die sind aber auch am teuersten. Zu denen kommen 65% regenerative Energien, die mit verbaut werden sollen. So, jetzt reden wir über den Gaspreisdeckel. Alle fordern ihn, alle schreien danach, Anreizsysteme sollen besprochen werden. Wenn Sie jetzt aber diese Investitionshälse sehen, die auf die Unternehmen der Wohnungswirtschaft zusteuern, von denen aber dann Mieter wieder profitieren werden, wie lösen wir jetzt diesen gordischen Knoten?
Ja, das ist eine spannende Frage. Wir haben uns damit schon beschäftigt, bevor es überhaupt zu dieser Gasmangelsituation gekommen ist, und sehr intensiv beschäftigt. Und das, wir haben auch zu Zeiten der Corona-Krise und der Lieferkettenproblematik, der wieder angehenden Konjunktur und auf einmal Preissteigerungen in den Lieferketten, zum Teil aber auch Zwischenprodukte, die es einfach nicht gibt, uns immer mit solchen Fragestellungen auch beschäftigt, wie kriege ich eigentlich die Modernisierung auf die Straße. In dem Kontext haben wir auch versucht zu bewerten, wie das Ziel, dass also ab 2024 jede neu eingebaute Heizung 65% erneuerbare Energien beinhalten soll, wie das zu erfüllen ist, und sind zu dem Schluss gekommen, dass es da mehrere Aspekte gibt, die zu beachten sind. Eine ist, dass man die Ausgangssituation kennt, analysiert und schaut, was es da für technische Optionen generell gibt. Das zweite ist die Frage, wie kann man praktisch so etwas ausrollen oder kann in eine Serie gehen oder kann schneller werden. Keine einfachen Sachen. Wir haben das mal versucht zu analysieren mit einer eigenen Studie, die den Wohnungsbestand sich unter die Lupe genommen hat, so verschiedene Cluster gebildet hat. Was ist da eigentlich für eine Infrastruktur vorhanden? Was ist da derzeit verbaut? Und wie könnte man denn so ein Pfad einschreiten, der dann auch in Richtung Klimaneutralität geht, was ja am Ende aller Entwicklung auch gewünscht ist? Und dann haben wir eine Prämisse hineingenommen, weil wir es einfach aus dem Markt her nicht anders beantwortet kriegen, eine Sanierungsrate zu verdoppeln oder zu vervierfachen, ist eine Illusion. Deswegen haben wir mit einer Sanierungsrate, die auch schon ehrgeizig ist, wenn man von unter 1 ausgeht, auf 1,5 gearbeitet und uns überlegt, gibt es denn Assets, Infrastrukturen, die man nutzen kann, ohne dass man sehr, sehr aufwendig in der Sanierung komplett Umbauten machen muss. Und da sind wir zu dem Schluss gekommen, beim Ausbau der Wärmepumpen beispielsweise, das wären dann wohl eher nicht 6 Millionen werden, sondern ich glaube, wir kommen auf 3,5 oder so etwas, weil das eben nicht überall passt. Und selbstverständlich hat auch eine Heizung, die mit Gas betrieben wird, eine Chance, weil dieses Gas kann ja sehr wohl auch grünes Gas sein oder eben auf, aus Biogas aufbereitet und eingespeist. Und auch das ließe sich ja bilanziell darstellen, indem man die vorhandenen Gasnetze weiter nutzen würde. Auf diese Weise haben wir uns versucht, diesem Thema anzunähern und festgestellt, dass man dann auch teilweise das Riesenproblem der Fachkräftesituation etwas entspannen kann. Weil es ist nun mal so, wenn ich also eine vorhandene Infrastruktur weiter nutzen kann und dort meine CO2-Minderung hineinbringe, dass das tatsächlich dann eben auch nicht proportional eben mit nicht vorhandenen Handwerkern sein muss. Und das ist so ein bisschen der Beitrag, den wir auch in die politische Diskussion gegeben haben. Uns war wichtig, dass man alle Optionen, die technisch möglich sind, offen hält, dass man nicht heute schon sagt, grüne Gase werden dauerhaft immer teuer und immer knapp sein. Das können wir genauso wenig wissen, wie wir wissen, ob Wärmepumpen Knappheitssignale haben, weil irgendein Bestandteil einfach nicht lieferbar ist. Völlig anderes Beispiel, auch völlig andere Branche. Es gibt energieintensive Industrie, die kann auch klein sein. Es muss also nicht immer so die Vorstellung, wir müssen immer die Großen retten, die Kleinen spielen keine Rolle. Es gibt Betriebe, die stellen beispielsweise eine Lötpaste her. So, und wenn der Markt plötzlich leergefegt ist, dann sind sämtliche anderen Produkte nicht mehr verfügbar. Und das hat Flurschäden in Folge, die immens sind. Auch das muss man politisch mit betrachten, wenn man sagt, was ist denn jetzt die Folge dieser enorm gestiegenen, temporär gestiegenen Gaspreise? Und da muss man tatsächlich eine Lösung finden, die beim Kunden ankommt. Und da meine ich natürlich die Wohnungsunternehmen und die gasversorgten Häuser, aber selbstverständlich auch Industrie und Gewerbe. Weil das letztlich dann ja auch in der Folge dazu führt, wenn diese Betriebe in die Insolvenz gehen, dann haben wir auch eine extreme soziale Schieflage. Ja, letztlich müssen alle diese dann auch staatlich unterstützt werden.
Zu den staatlichen Eingriffen und Unterstützung kommen wir gleich gerne nochmal sehr gerne. Ich würde nämlich jetzt Frau Gurkmann nochmal zum Thema Anreizsysteme fragen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Baustein in dieser Krisensituation ist die Einsparung von Energie, egal ob Strom oder Wärme. Wenn Sie in Ihren Landesvertretung, Energieschuldenberatung machen. Wie wird Ihnen von den Kunden wieder, also in unserem Fall natürlich in diesem Thema hier am Tisch Mietern, wiedergespiegelt? Wie werden Sie von Ihren Unternehmen informiert, Energie einzusparen? Gibt es von Ihrer Seite Beratung? Welche Schritte, welche Möglichkeiten der Energieeinsparung? Weil das gehört für mich alles zu den Anreizsystemen. Nicht nur Kosten, sondern Energie und damit die Einsparungen zusammenzusammeln, die wir brauchen.
Ja, also in den, das sind übrigens keine Landesvertretung. Ich glaube, wenn ich das nicht klarstelle, dann steigen mir die Verbraucherzentralen aufs Dach, die nämlich eigenständige Einrichtungen sind. Also die Verbraucherzentralen leisten hier aus unserer Sicht natürlich Immenses mit der Energieeinsparberatung auch. Es ist ein großes Projekt, das seit Jahrzehnten vom Wirtschaftsministerium auch gefördert wird. Und das ist primär eine Einsparberatung. Das sind auch die Damen und Herren, die zu Ihnen nach Hause kommen, wenn eben der Austausch der Heizung ansteht, die sie beraten, die mit ihnen dann auch die Anträge für Förderungen ausfüllen und sie dabei begleiten. Und auch hier haben wir einen massivsten Zulauf, sodass wir diese 1-zu-1-Beratung, also diesen Besuch zu Hause, derzeit nur mit Wartezeiten von 6 Monaten, 9 Monaten durchführen können. Und dann kommt das natürlich hinzu, was auch schon hier gesagt wurde. Wenn Sie dann einmal den Energieberater, die Energieberaterin bei sich hatten, dann ist schon die Frage, können Sie das empfohlene Vorhaben überhaupt durchführen? Bekomme ich die Wärmepumpe, die mir empfohlen wurde, oder auch eine andere Heizungsart? Und bekomme ich dann das Unternehmen, das mir auch die PV-Anlage aufs Dach installieren soll? Das sind natürlich Riesenprobleme, aber nichtsdestotrotz versuchen wir auch hier flexibel zu agieren, indem die Verbraucherzentralen sich einfach andere Angebote einfallen haben lassen. Und das ist natürlich ganz viel online, mit Hilfe von Online-Veranstaltungen, die dann auch versucht werden, möglichst zielgerecht anzubieten, weil natürlich Mieterinnen und Mieter die Möglichkeiten ja auch haben, Energiesparmaßnahmen durchzuführen, bis hin zum Eigenheim-Eigentümer, der sei es Altbau, sei es Neubau, natürlich sehr unterschiedliche Fragen haben. Deswegen hier sehr zielgerichtet Informationen und auch Beratung. Und deswegen wird da geclustert und versucht, nach allem Möglichen, was wir noch haben, irgendwie zu unterstützen. Wir versuchen auch gerade mit Schulungsprogrammen Beraterinnen und Berater, die eigentlich für andere Bereiche zuständig sind, auch für die Energiebranche quasi fit zu machen, um wenigstens noch irgendwo die Basic-Tipps mit ein bisschen mehr geben zu können. Unsere Internetseiten wurden nochmal aufbereitet. Wir versuchen das auch smarter noch zu gestalten, indem man sich nicht so sehr durchklicken muss, wo finde ich denn die Informationen, die jetzt für meinen konkreten Fall die sinnvollen sind, sondern dass wir quasi nach einem intelligenten Baumsystem dann auch geleitet werden. Aber wir versuchen alles. Und es wäre wahrscheinlich noch viel mehr vonnöten.
Thema Beratung, Herr Ernst. Wie reagieren Ihre Kunden? Ich habe mir mal folgende Stichworte aufgeschrieben. Liquiditätsversätze. Also, wenn die Nebenkosten erst nächstes Jahr gezahlt werden. Das heißt, viele Wohnungsunternehmen müssen jetzt erstmal vorfinanzieren, vorinvestieren. Wie gehen Sie mit Ihren Kreditlinien um? Ist Ihren Kunden klar, welche Zahlungen auf Sie zukommen können? Wie beraten Sie da? Auch vor dem Thema steigender Zinsen. Ich habe mich jetzt heute gerade erkundigt, die Kreditlinien sind für alle Laufzeiten, 10, 20, 30 Jahre inzwischen über 3% gestiegen. Wie machen wir weiter?
Lassen Sie mich von vorne anfangen. Ja. Also wir reden natürlich mit unseren Kunden. Das schon seit Monaten. Wir haben mit Herrn Gedaschke schon vor einigen Monaten darüber gesprochen, dass dort etwas auf uns zukommt, wo alle Beteiligten, glaube ich, eine gewisse Wahrnehmung auch benötigen, um zu verstehen, was auf einen zukommt und was die Effekte sein können. Und ich glaube, wir wachsen mit jedem Tag in dieser Wahrnehmung und dem Verständnis. So auch unsere Kunden. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten mit vielen, vielen unserer Kunden gesprochen, um auch mit ihnen herauszuarbeiten, was es konkret für sie, für ihre Mieter bedeutet, im Sinne auch einer Liquidität, im Sinne auch, wann kommt denn der große Schlag eigentlich für die Gesellschaft und wie kann man da möglicherweise auch schwächend, zumindest ansatzweise schwächend mit agieren. Erste Observation, die Awareness entwickelt sich gerade erst auch bei vielen Gesellschaften, ja, weil man natürlich mal davon ausgeht, ich habe hier eine Gaspreis Vereinbarung, die erst einmal gesichert ist bis 23, 24. Wir haben hier einen Energiemix, der mich aus der Risikosphäre vielleicht ein wenig rausbringt. Gleichwohl sind wir natürlich auch mit allen Kunden in der Diskussion, auch gerade mit diesen Kunden, um zu sagen, ja, was passiert denn, wenn die größeren Abschlagszahlungen, so unser Verständnis als Bank, die sich damit intensiv auseinandergesetzt hat, irgendwann im ersten Quartal, zweiten Quartal nächsten Jahres kommt. Und da kommen ganz erklägliche, sagen wir mal, sehr große Summen auf die Wohnungswirtschaft zu, um diese Abschlagszahlung gegenüber ihren Versorgern zu zahlen. Was heißt das? Wir sehen heute bei einigen Gesellschaften schon, eigentlich doch immer mehr, bei mehr Gesellschaften, dass sie anfangen, ein gewisses Liquiditätsmanagement zu betreiben. Zunächst erst einmal zu gucken, wo können wir heute Liquidität sichern? Wir haben es ein bisschen gehört bei Herrn Lottich, aber auch bei Herrn Gedaschko. Wo können wir heute Liquidität sichern? Auf welche Investitionen können wir heute verzichten und oder sich verzögern, um uns eine Liquiditäts- oder eine Einlagenposition aufzubauen für den Fall der deutlich signifikant höheren Abschlagszahlungen und auch der Abschlussrechnung im nächsten Jahr. Das sehen wir auch in den Einlagenvolumina, die wir managen. Ja, wir als Bank, 60% der Wohnungswirtschaft ist unsere Kundschaft, dürfen wir unterstützen. Dort sehen wir, dass die Liquiditätspositionen sich ausbauen, auch vor dem Hintergrund der vorsichtigeren Investition, aber auch das, was Herr Witte gerade gesagt hat, vor dem Hintergrund der signifikanten Kostensteigerung, gerade auch im Neubau. Und wie geht man damit um, was auch Herr Daschke gesagt hat, dass viele Maßnahmen einfach abgesagt werden, weil sie sich wirtschaftlich nicht mehr rechnen. Wir sehen also, Liquiditätsposition baut sich auf. Wir sehen auch, dass die Wohnungswirtschaft sehr vorsichtig mit den Anlagenoptionen umgeht, also eher kurzfristig anlegt, um die Zinsen entsprechend auch mitzunehmen. Und wir sehen auch, dass man mit uns immer häufiger redet darüber zu sagen, was können wir tun, um unsere Mieter zu stärken, weil wir mit den dann höheren Abschlagszahlungen, und ich glaube, wir kommen heute nochmal dazu, einen höheren Ausfall möglicherweise haben, weil Mieter es einfach schier nicht leisten können. Das, was ja mehrfach jetzt schon gesagt wurde, können wir beispielsweise dann Barkaution in Bürgschaften drehen, um die Liquiditäten freizusetzen. Das sind alles Lösungen, die wir auch anbieten können und wollen. Und schlussendlich, letzter Punkt, das, was ich eingangs auch gesehen habe, wir reden auch mit Gesellschaften, um hier Kontokorrentlinien, Liquiditätslinien bereitzustellen für derartige Zwischenfinanzierungen. Wir haben sich so schön gesagt, Liquiditätsversatze, um dort dämpfend einzuwirken. Wir werden das nicht in aller Größe und allem Umfang machen können, aber wir sind dabei, genau diese Gespräche zu führen. Und wir sehen, dass ein intensiver Auswertungs- und Bearbeitungsprozess vorhanden ist und sich in die richtige Richtung bewegt.
Jetzt habe ich das Gefühl, nach der ersten Runde, irgendwie der Vogelschwarm flattert hoch, alle sind nervös, einigen ist inzwischen auch bewusst, was passieren kann, passieren wird. Herr Gedaschko, Sie haben jetzt ganz aktuell gesagt, Gaspreisdeckel jetzt, es ist nicht 5 vor 12, es ist 5 nach 12. Wie definieren Sie diese Forderung an die Politik?
Wir haben gemeinsam mit der Politik auch an Überlegungen gestrickt, die die Politik hatte, um den Menschen zu helfen und auch unseren Unternehmen zu helfen. Und wir erkennen, all das, was in der Pipeline ist, ist für Friedenszeiten gut. Also beispielsweise die Wohngeldreform, die wir ausdrücklich begrüßen. Viel ist Gutes dran. Bei einzelnen Dingen kann man noch ein Fragezeichen machen, gleichwohl. Wir haben auch mit dem Deutschen Landkreistag gesprochen und dem Städtetag. Und wir kriegen von allen gesagt, wir werden es nicht managen können, statt 600.000 Haushalte, 2 Millionen Haushalte überhaupt zu bearbeiten in halbwegs naher Zeit. Und wenn wir auf der anderen Seite aber wissen, dass jetzt in vielen Haushalten jetzt schon die Situation da ist, dass deutlich erhöhte Preise gezahlt werden müssen und das wird mit jedem Monat mehr, dann brauchen wir keine Lösung, die irgendwann funktioniert im, ich sag's mal, August nächsten Jahres vielleicht, sondern wir brauchen eine Lösung, die funktioniert spätestens ab dem 1.1. Und da reicht nicht, wenn man sagt, du kannst deinen Antrag stellen ab dem 1.1. Mit einem Antrag kann man sich nichts kaufen. Wir brauchen Geld, wirklich Geld für die Menschen oder eine Dämpfung der Preise für die Menschen, damit das Überleben sichergestellt ist. Und das Gleiche gilt letztendlich in der mittelbaren Folge für unsere Unternehmen. Wir haben erlebt, wir wurden vom Wirtschafts- und Klimaministerium dann, nachdem wir auf diese Situation hingewiesen hatten, auf Programme hingewiesen, die Ende diesen Jahres auslaufen. Das heißt Steine statt Brot. Die Situation wächst tatsächlich in der Dramatik mit jedem Tag. Und deshalb sagen wir, ordnungspolitisch mag das alles höchst fraglich sein. Und ich hätte mich vor einem halben Jahr wahrscheinlich immer gegen einen solchen Gedanken ausgesprochen. Aber in diesem Moment hilft es nur, und das waren ja auch mal gemeinsame Überlegungen, die wir schon am Anfang der Krise hatten, weil wir eigentlich immer ahnten, man wird gar nicht in der Lage sein, in Deutschland all die Einzelfälle, die jetzt in Schwierigkeiten kommen, irgendwie zu beatmen, sondern man muss oben einsteigen. Und das heißt tatsächlich, man muss etwas am Gaspreis machen. Macht man etwas am Gaspreis, macht man automatisch sogar auch etwas theoretisch am Strompreis. Das ist dann die Konsequenz. Und das kostet viel Geld. Aber ich sag's mal so. Deutschland ist das einzige Land in Europa, was hier einen Sonderweg geht. Alle anderen Länder in Europa gehen einen anderen Weg. Großbritannien jetzt als letztes Land 100 Milliarden Pfund für diese Bremse. Das ist auch für Großbritannien verdammt viel Geld, aber es geht um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es geht um staatliche Strukturen zu bewahren.
Und sozialen Frieden. Herr Dr. Witt, wollen Sie darauf antworten?
Ja, sofern ich das kann, gerne. Ich gehe stark davon aus, dass es eine Strompreisbremse geben wird, weil daran wird gearbeitet. Und das ist wohl soweit auch politischer Konsens. Und da ist nur die Frage, wie wird sowas administriert, in welcher Größenordnung wird das sein? Und da gehen die Meinungen zum Teil eben weit auseinander, je nachdem, von welcher Seite man auf das Thema schaut. Wenn wir drauf schauen, sagen wir, es sollte möglichst einfach administrierbar sein und auch schnell beim Kunden ankommen. Wir haben beispielsweise beobachtet, dass die Österreicher bei der Strompreisbremse den Weg gegangen sind, zu sagen, wir nehmen einfach mal einen Mittelwert für alle Haushalte. Und das ist das Kontingent und das unterstützen wir. Und dann schauen wir mal, ob wir noch irgendeinen Zusatz machen können für Haushalte mit mehreren Personen oder sowas. Und da hat man zum Teil etwas leicht ist übertrieben, aber zumindest administrierbares gemacht. Und das Zweite, dass Stromlieferanten dann aufgeschlüsselt nach drei und mehr Familien, also mit drei und mehr Kopfhaushalte, einen zusätzlichen anderen Tarif anbieten sollen, das überfordert die schlicht und ergreifend, weil sie es nicht, die haben die Zahlen nicht. Das kostet manchmal ein bisschen Kraft, dass man nicht rüberkommt als jemand, der eigentlich nur was verhindern will. Das wollen wir auf gar keinen Fall, weil die Notwendigkeit, dass bei den Endkunden tatsächlich niedrigere Energiepreise ankommen, ist einfach gegeben. Und da ist eben nur die Frage, wie kann man es gut organisieren? So. Und das Modell Österreich war dann zum Teil praktikabel, zum anderen Teil aber etwas, was wir uns für Deutschland überhaupt nicht vorstellen können. Und das ist jetzt gerade so die Phase, in der wir auch in den politischen Verhandlungen sind, einen Weg zu finden, wie man es machen kann. Die nächste, also das betrifft ja dann auch alle. Das betrifft ja nicht nur die Heizungskunden und auch nicht nur die Gaskunden, sondern wirklich alles entlastet alle. Die Österreicher haben offensichtlich über dieses Instrument auch gleichzeitig so ein bisschen eine Hilfestellung geben wollen Richtung Inflationsausgleich, was auch immer, weil sie haben ein Lieferpreiskontingent festgelegt, was also wirklich weit unter den tatsächlichen, so weit unter den Preisen liegt, dass es schon also eine nicht eine Entlastung ist, sondern schon eine Unterstützung, die über den Energiepreis hinausgeht. Aber ich glaube, Deutschland sucht nach gangbaren Wegen und das auch innerhalb kürzester Zeit, diese Strompreisbremse tatsächlich umzusetzen, administrieren zu können. Man ist sich noch nicht ganz einig, wer da die Akteure sind. Und unser Dafürhalten ist, wenn es in Richtung geht, dass man einen bestimmten Kilowattstundenverbrauch mit einem niedrigeren Tarif versieht, das kann man sicherlich abbilden, dann bis hin zu negativen Umlagen oder ähnliche Dinge. Aber es wird immer dann kompliziert, wenn die Überlegungen da sind, dass man das noch aufsplittet, dass man das noch nach weiteren Kriterien unterscheidet. Und das Bedürfnis sozusagen, dass Mehrpersonenhaushalte und zwei Familien- und Einfamilienhaushalte da unterschieden werden, da haben wir mal analysiert, wie eigentlich das Nettohaushalteinkommen ist im Vergleich zu dieser Pro-Kopf-Zahl. Wie es war und wie es heute ist. Natürlich ist es heute deutlich höher, es hat sich also der Anteil der Energiekosten, sowohl Strom als auch Heizungskosten am Nettohaushaltseinkommen natürlich erhöht, stark erhöht. Aber es ist nicht so, dass man über die Kopfzahl hinweg jetzt noch eine große Ausdifferenzierung hätte. Das heißt, dieser durchschnittliche Wert deckt sich einigermaßen. Man muss natürlich genau hinschauen. Ich glaube, das ist aus sicherlich auch Fokus aus Sicht des Verbraucherschutzes. Es gibt natürlich immer Menschen, die eben mit einem sehr geringen Nettoeinkommen und vielen Köpfen über die Runden kommen muss. Und dann ist auf jeden Fall eine Lösung zu finden. Und auch bei der Frage Wohngeldbezieher und darüber hinaus gibt es natürlich eine Klientel, die jetzt durchaus in eine Schieflage kommen kann. Da muss man sehr genau hinschauen und nach schnellen Entlastungsmöglichkeiten suchen. So, diese Ausdifferenzierung können aber Energieunternehmen nicht leisten.
Jetzt gehe ich mal nochmal an den Herrn Lottich. Also, Ihre Anlagen werden größtenteils mit Kohle noch beheizt. Strom und zum Teil Kochen über Gas, habe ich das richtig im Kopf? Wie entwickelt sich denn das bei Ihnen dann prozentual zur Netto-Kaltmiete und zu der warmen Miete? Denn gerade in einigen Bereichen ist das ja kräftig am Kippen.
Ja, also das muss ich nicht ganz falsch verstehen. Bei uns schafft man keine Briketts mehr an die Wohnung. Wir sind zum weit über 95% Fernwärme versorgt. Und das im Augenblick noch über Braunkohle. Und wir haben die ähnliche Größenordnung, vielleicht 85% wird bei uns gekocht und das warme Wasser mit Gas, gasbasiert gestaltet. Ich komme gleich nochmal drauf. Ich muss mal auf den Dr. Witt eingehen, dass diese Themen, diese der Energie, also der Strompreisdeckel, ich werde da unruhig, wissen Sie. Ich werde deswegen unruhig, weil wir mit den Worten von Axel Gedaschko zu sprechen, wir haben jetzt nicht mehr eine Friedenszeit. Es ist einfach an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Und die kann ich nicht fünfmal in Mehl wälzen. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, weil dieses Land brodelt. Und wer das nicht versteht, der wird es in 3-4 Wochen merken. Und wir müssen Entscheidungen treffen. Und wenn man eine Entscheidung trifft, dann kann man auch nachsteuern. Solange wir reden noch über den Strompreisdeckel, wir müssen über die Wärme noch sprechen. Wir müssen darüber sprechen, wie lange, bitteschön, wollen wir dafür Zeit haben. Wir müssen diese Entscheidung treffen, um einen sozialen Frieden zu wahren und um unsere Volkswirtschaft zu retten. Deswegen dauert mir das. Mir dauert das zu lange. Ich bin da absolut unruhig. Wenn ich solche Entscheidungen treffen würde in der Genossenschaft und alles fünfmal abwägen würde, dann würden wir nicht dort stehen, wo wir heute stehen. Und das ist meine absolute Ungeduld. Es müssen einfach Entscheidungen getroffen werden, so wie die mal Helmut Schmidt getroffen hat. Und das ist jetzt an der Zeit, wo man solche Dinge, wo die auf den Tisch müssen. Und wir laufen auf diese Zeit jetzt zu. Und wir haben da nicht Zeit noch zu warten und 5 Gremien und 10 Arbeitskreise zu schließen. Es muss einfach eine Entscheidung her. Das kann ich noch 10-mal sagen, weil ich das so erwarte. Ich erwarte das. Das ist meine ganz klare Erwartungshaltung von der Politik. Und die sind für uns da und nicht für sich. Also das muss man auch ganz deutlich so sagen. Und ich komme auf ein paar Dinge, muss ich einfach mal einfließen. Energiesparen war ein Thema. Ja, was tun wir, was tun wir unsere Mieter? Wir informieren, was geht, was halt möglich ist, und wir uns treffen diese Gespräche, so wie es in den Verbraucherzentralen ist, genauso natürlich in der Verbraucherzentrale viel öfter, aber wir haben diese fragenden, heulenden, wütenden Gesichter. Was können wir tun? Wir tun das, was als Wohnungsgenossenschaft möglich ist. Wir prüfen alle Einstellungen, die möglich sind jetzt in der Zeit, um ein Optimum aus unseren Anlagen herauszuholen. Ja, das tun wir. Das ist unstrittig. Das ist selbstverständlich. Da brauche ich im Übrigen keinen Oberlehrer dafür. Und dann habe ich noch eine Bemerkung. Am meisten spare ich, wenn ich selbst dafür zahlen muss. Wenn ich keinen Anreiz habe, ist das Sparen eingeschränkt. Auch das möchte ich ganz deutlich sagen. Und wenn ich 2 Jahre lang dafür nicht aufkommen muss, ist mein Anreiz relativ gering. Und deswegen ermutige ich auch hier, niemanden vergessen, aber bitte schön Anreize schaffen. Und die sind nicht vorhanden. Das sorgt auch für Unmut. Wir brauchen Anreize für jeden und für jeden, den wir helfen, dass er auch sparen kann und dass sich dieses Sparen lohnt. Er muss es merken. Wenn er es nicht merkt, dann spürt er das nicht und dann wird er da keine Emotionen reinlegen können.
Ringel, ich glaube, du müsstest sagen, dass wir haben ja einen großen Kreis gerade bei unseren Wohnungsunternehmen von Mietern, die keinerlei Energiekosten selber tragen.
Ja.
Und da ist null Anreiz für diese Mieter in einer solchen Situation jetzt noch tatsächlich intrinsisch mehr zu tun.
Darf ich da auch mal einhaken?
Dann darf ich eins noch zu Ende führen. Da, wo wir die größten Ausfälle haben bei Energiekosten, als Wohnungsgenossenschaft, mit Abstand, das ist dort, wo jemand nicht selbst für die Kosten aufkommt. Punkt. Ganz klar. Und deswegen ist dort ein Ansatz, weil wir, wenn wir jetzt über Deckel sprechen, können wir auch darüber sprechen, wo muss denn der Deckel sein? Ist der bei 100% vom vorigen Jahr oder kann er gerne auch bei 80% vom vorigen Jahr sein, weil wir sollen ja alle sparen? Wie nehme ich denn die mit, die den Anreiz nicht haben? Und da muss etwas passieren, da können wir tun mit Informationen, mit Hilfestellungen und so weiter. Da muss ich natürlich dann die Menschen abholen. Das ist mir wichtig einfach, dass wir das an dieser Stelle nicht vergessen, weil das ist inzwischen, das spüre ich die letzten 4 Wochen, das wird, ist und wird zu einem sozialen Sprengstoff. Das ist, deswegen spreche ich das so deutlich an. Und das ist, wenn ich von kleinen Verwaltern höre, von kleinen Hausbesitzern dann höre und sage, okay, ich habe jetzt von 6 Wohnungen 2 leer, dann suche ich mir jetzt 2 Mieter, die Bürgergeld bekommen, weil da ist mir die Miete und die Nebenkosten sicher. Das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Aber diese Aussage, wo der Eigentümer in die Ecke gedrängt ist und sagen, wie sichere ich denn jetzt noch meine Altersvorsorge, diese Immobilie? Ich kann sie mir ja nicht gleich um die Ohren schmeißen, seine Auffassung. Man muss sich ja damit auseinandersetzen. Warum kommt er auf diese Idee? Weil es möglicherweise seine Lösung ist. Aber volkswirtschaftlich ist es keine. Mhm. Ja, und ich habe Sie,
Frau Burgmann, noch eben gerade im Kommentar.
Ich war nicht fertig, aber jetzt können wir.
Dann geht's gleich wieder an Sie zurück, Herr Lottich.
Genau, ich finde, Sie sagen völlig zu Recht, ne? Und das ist das, die Krux bei einem Gaspreisdeckel oder auch beim Strompreisdeckel. Wie gestalten wir ihn aus, dass er administrierbar ist, leicht administrierbar, schnell umgesetzt werden kann, auf der anderen Seite aber fair ist, ne? Also, wenn wir jetzt sagen, einen hohen Deckel, wie offenbar in Österreich, ich habe mir die Kontingente nicht angeschaut, aber wenn das natürlich sehr, sehr hochgelegte Kontingente sind, haben sie weder einen Sparanreiz. Und zweitens ist es natürlich auch nicht sozial gerecht, ne, weil natürlich dann übermäßig diejenigen profitieren, die mehr verbrauchen. Das sind in der Regel auch diejenigen, die mehr verdienen. Also da gibt es ja genügend Studien über, wer hinterlässt den größeren CO2-Fußabdruck und so weiter. Deswegen haben wir da natürlich genau diesen Widerspruch, wie bekäme man einen Gaspreisdeckel hin, der fair, also sozial ausgeglichen ist und wir haben nicht für alles Geld. Also auch der Staat kann ja nicht, noch keiner, aber mit dem vorhandenen Geld muss gewirtschaftet werden. Die Krise, sind wir uns alle einig, wird noch länger dauern. Und wenn die Energiepreiskrise rum ist, dann haben wir noch andere Krisen zu bewältigen, die auch Geld benötigen. Deswegen, wie soll eine Ausgestaltung stattfinden, die ausreichend feingranular ist, um sozial gerecht zu sein und genügend Anreize zum Sparen zu setzen, aber trotzdem noch umsetzbar ist?
Also, aber dann sind Sie auch grundsätzlich für einen Deckel.
Also wir haben andere Vorschläge gemacht, die wir nach wie vor bevorzugen würden. Und zwar hatten wir immer favorisiert, gut, da spielt jetzt tatsächlich die Zeit eine Riesenrolle, aber wir hatten es viel frühzeitiger gesagt, dass die EU sich quasi als Einkaufsgemeinschaft zusammenschließt und damit natürlich Einfluss insgesamt auf den Gaspreis nehmen kann, ohne dass quasi quersubventioniert werden muss. Und dass man dort, wo diese Senkung des Gaspreises dann nicht ausreicht, ganz gezielt unterstützt.
Kann ich mal kurz fragen, über welchen Prozentsatz der Mieterschaft reden wir denn, die diesen fehlenden Anreiz haben? Kann man das sagen?
20-25%.
Okay. Das ist nicht ohne.
In der Mieterschaft. Ja, ich finde, zum Schluss, der Vorschlag, na, EU, den finde ich jetzt... Das finde ich ganz schick auch, ist auch eine Variante. Der Dampfer ist ein bisschen groß, ja, für diese Schnelligkeit, die wir jetzt brauchen. Möglicherweise, aber das eine schließt das andere nicht aus. Wenn ich in meine Bücher gucke, Frau Burgmann, muss ich Sie leider enttäuschen. Die größten Verbräuche finde ich an einer anderen Stelle, nicht bei denen, die höchsten Verdienste haben. Da lade ich Sie gerne ein, das können wir uns gerne anschauen. Das ist genau nicht so. Vielleicht sind wir dann die Ausnahme, das ist möglich, aber es ist, an dieser Stelle nicht so. Ich komme noch mal.
Ich spreche natürlich nicht über, Entschuldigung, Regional- und Mieterschaft, sondern insgesamt über Privathaushalte hinweg.
Aber ich will da einfach sagen, es geht auch um die vielleicht gerade so drüber liegen. Und wie der Dr. Witt sagt, es ist nicht immer nur das große Unternehmen, was jetzt geschützt werden muss. Es ist auch der dicke Mittelstand, diese kleinen Firmen. Wenn die der Reihe nach wegbrechen, dann haben wir die Nächsten zu Hause sitzen. Dann wird es auch der Staat bedienen müssen. Ja, und dann greife ich auch diesen Punkt auf. Der Staat kann nicht alles leisten. Tja, wenn ich jetzt, es sei mir erlaubt, auch schwarz-weiß zu denken an dieser Stelle. Wenn sich jeder zurückziehen würde, würde der Staat auch für jeden leisten müssen oder kann er es dann nicht? Man muss schon das zu Ende durchrechnen, dieses Modell, um zu sagen, okay, wie geht es denn auch im Schwarz-Weiß-Falle auf? Und ich bin dann deswegen, dann wäre ich, wer soll es bezahlen? Ich sage auch, als Wohnungsunternehmen, als Wohnungsgenossenschaft, mit Verlaub, warum soll ich dafür aufkommen? Warum soll ich dafür aufkommen für diese erhöhten und absurden Energiekosten, die jetzt mal da sind? Ursache kennen wir alle. Aber warum der Vermieter und warum die Wohnungsgenossenschaft? Da werde ich so einfach nicht mitspielen. Wir haben eine Sondersituation. Wir haben die Möglichkeit, dass der ein oder andere Versorger außerhalb seiner Verträge seine Preisanpassungen durchführen kann. Und bei mir als Genossenschaft oder im Wohnungsunternehmen bin ich in der Sandwich-Situation. Nun mag für den einen oder anderen ein Sandwich ganz lecker sein, aber bei uns bleibt es hängen. Und ich sage ganz deutlich, nicht weil es so gegeben ist, zahlen wir die Abschläge. Und wir wissen heute schon, alle wissen wir, dass nicht jeder diese erhöhten Preise wird zahlen können. Wo ist die Lösung für die Mieter und für die Bürger, die im Leben nicht diese Kosten übernehmen werden? Ist das dann auch der Staat oder ist das das Wohnungsunternehmen? Aber diese Lösung ist nicht da.
Es gibt Lösungen darüber hinaus. Es gibt in den Sozialgesetzbüchern Möglichkeiten für Verbraucherinnen und Verbraucher, die nicht Leistungsempfängerinnen und Empfänger sind, einen Zuschuss beziehungsweise einen zinslosen Kredit für Energiezahlungen zu bekommen, wenn ansonsten eine Energiesperre anstehen würde. Also es gibt schon gewisse Lösungen. Und wenn Sie fragen, warum soll das Unternehmen das tragen, weil es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Sie haben ja selber jetzt mehrfach betont, wir haben Ausnahmezeiten. Und jetzt bin ich natürlich ganz ketzerisch und sage von der anderen Seite, ja, warum haben Sie denn nicht den neuesten KfW-Standard? Dann hätten Ihre Mieterinnen und Mieter gar nicht so viel zahlen müssen in der jetzigen Situation. Also es gehören schon immer alle Seiten dazu. Ich weiß, es ist sehr, aber es hieß ja, wir machen jetzt mal schwarz-weiß, dann ist das bitte schwarz-weiß. Und dann kann man natürlich auch die Frage zurechtstellen, warum soll das dann so aussehen, dass die Unternehmen sich komplett rausziehen. Das wird nicht funktionieren.
Ich bin Ihnen sehr dankbar für die Frage. Ich gebe Ihnen auch eine Antwort darauf. Wir haben 100% energetisch voll saniert. Das ist meine Antwort auf Ihre Frage. Und trotzdem, und wenn ich meine Kollegen anschaue im genossenschaftlichen Bereich, dann wird die Zahl nicht großartig anders sein. Das ist mal die Antwort darauf. Und die Kosten, die Heizkosten und Energiekosten sind bei uns im Vergleich zum Bundesdurchschnitt erheblich niedriger. Wenn ich aber jetzt einen Faktor mal 4 bekomme, dann übersteigt das die Leistungsfähigkeit meiner Mieter. Also ich werde mir diesen Schuh nicht anziehen, dass wir etwas nicht getan haben. Wir haben vorher viel mehr getan, als wir hätten tun müssen. Und ich erwarte einfach Lösungen. Und ich bin nicht das Kreditinstitut für Energieversorger oder für den Staat. Diese Bereitschaft, ich muss das jetzt auch mal in dieser Situation aussprechen, nicht für hier am Tisch, aber ich betreibe das Inkasso seit Jahren für die Energiewirtschaft. Das Inkasso. Und jetzt droht eine Situation, dass ich in einer immensen Größenordnung das Inkasso betreibe und ich weiß, dass ich von einem Großteil möglicherweise dieses Geld nicht zurückbekommen werde. Kaufmännisch kann ich diese Entscheidung gar nicht treffen. Und wer bitteschön und Kraft jetzt diese Situation, die fassen wir mal nicht an, weil das einfach ist, weil das ist ja geregelt. Ich schicke dem Wohnungsunternehmen einen erhöhten Abschlag. Alles klar. Die Lösung ist dann Liquiditätshilfen in Form von Darlehen. Das ist die zweite Lösung für mich. Das ist die zweite Lösung. Das ist lange nicht die erste Lösung. Wenn ich zum Herrn Ernst schaue, dann guckt dann meine Bilanz an, da wird er irgendwo eine Position finden, da steht eine Liquiditätshilfe drin, das macht ihm keinen Spaß. Er wird es verstehen im Gespräch, aber in der Bilanzauswertung wird er sehen, dass ich plötzlich ein Darlehen habe über eine Liquiditätshilfe. Das wird mein EK schmälern. Das wird mein EK schmälern. Und wenn es zum Treffen kommt, die Gespräche, die immer noch andauern, weil man keine Entscheidung willens zu treffen ist, zahle ich für dieses Darlehen sogar noch Zinsen. Das finde ich oberwitzig, dass dann noch dran Geld verdient wird. Für wen zahle ich das eigentlich? Für wen zahle ich das? Für diejenigen, die es versendet haben. Da kann ich keine Bereitschaft herstellen. Deswegen braucht es eine große Lösung und da kommt der Staat an dieser Stelle nicht drum herum.
Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser spannenden Stelle endet nun der erste Teil des Brandenburger Hofgesprächs. Wir haben viel gehört über die zunehmende Verzweiflung in der Bevölkerung, über die Nöte und Sorgen der Wohnungsunternehmen, über drohende Insolvenzen, über Liquiditätsengpässe und ein Liquiditätsmanagement. Von der Forderung, sich aus der Krise hinaus zu investieren, bis zur Tatsache, dass 70% der Neubauprojekte erstmal geschoben werden. Die Diskussionsteilnehmer suchen nach Lösungen und zwar nicht nur, wie und wo sich am besten Energie einsparen lässt. Seien Sie also gespannt auf die zweite Folge und somit die Fortsetzung des Brandenburger Hofgesprächs. Darin geht es vor allem um das Reizthema Mieterstrom. Es geht also ganz heiß weiter.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.